Schönen guten Morgen und herzliche Grüße aus Laufdorf. Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Und Vater im Himmel, wir dürfen uns dir anvertrauen. Wir bitten dich darum, dass du uns Ruhe und Konzentration schenkst, dass du uns leitest, dass du zu uns redest heute Morgen. Amen. Ja, vielen Dank für die Einladung zum Gottesdienst. Ist schon länger her und eigentlich sollte ich schon vor 2 Wochen hier stehen, das ging dann aber bei mir nicht gut. Und jetzt bin ich heute hier und dann hatte der Arndt mich angerufen oder geschrieben, weiß nicht, vielleicht auch geschrieben, ja, ob ich auch Klavier spielen könnte. Ich spiele gerne Klavier, aber ich greife nicht in irgendwelche Abläufe von anderen Gemeinden ein. Das ist eigentlich nicht so, finde ich normalerweise nicht so gut, aber dann hat er fast drauf bestanden. Deswegen habe ich natürlich gern gemacht. Dann hat er nach dem Orgelvorspiel gefragt. Dann habe ich gesagt, muss es wirklich Orgel sein? Musste nicht, aber halt ein Eingangsstück. Wisst ihr denn, was ich da gespielt habe? Das war eine, würdet ihr jetzt sagen, Liedfantasie? Ja, sehr gut. Hat man es wenigstens erkannt. Schönster Herr Jesu, ja. Einige von euch werden das Lied sicherlich nicht nur den gerade schönsten Herr Jesu kennen, sondern wissen auch, um was es bei dem Lied geht. Um was geht es denn bei dem Lied? Das ist keine rhetorische Frage, es ist eine ernst gemeinte Frage. Bitte? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Dankeschön. Also um was geht es denn bei dem Lied? Was ist der Inhalt dieses Liedes? Habt ihr da eine Idee? Dankeschön. Manche würden vielleicht sagen, da geht es um Blumen und um die Schönheit von Menschen. Aber wenn man genau hinguckt, sagt das Lied, ja, das ist ja alles schön, aber schöner ist Jesus. Jesus ist viel schöner, viel reiner. Und der letzte Vers, alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der schönste Jesus mein. Das ist ein Liebeslied an Jesus. Ich finde das klasse, das Lied, auch wenn es ein sehr altes Lied ist, ich mag das. Und damit wollen wir in die Predigt starten und ich danke für das Wasser. Mit der Begeisterung für Jesus und für ihn und für sein Wort und für das, was er uns sagen möchte. Mal gucken, wie lange sie stehen bleibt. Vielleicht habt ihr beim Lesen vorhin von diesem Psalm gedacht, danke übrigens für das Lesen, vielleicht habt ihr beim Lesen gedacht, was ist denn das für ein Text? Und ganz am Ende kommt dann so ein Vers, ah ja, den kenne ich, rufen mich an in der Not. Wir haben Lesen bei uns, wenn wir Chorstunden haben, wir haben das Montagsabend, so 2 Chorstunden gemischt am Posaunenchor und dazwischen machen wir eine kleine Andacht und da lesen wir auch Psalmen und dann passiert das oft, dass man einen Psalm liest und irgendwann taucht dann, aha, oh, den Vers, den kenne ich, taucht dann so ein Vers auf und man sagt, ja, der ist mir bekannt. Das passiert häufig und dann kann es passieren, wenn man so einen bekannten Vers hat, dass man sagt, überlegt, was ist denn das Umfeld, wo steht denn der da und stellt fest, oh, so wie ich den Vers bisher verstanden habe, ist der ja gar nicht gemeint. Kann aber auch passieren, das ist genau die Meinung, genau das, was ich bei dem Vers bisher ja interpretiert habe, das passt, das ist richtig. Oder man stellt sogar fest, hey, das ist ja noch viel größer. Ich habe den Vers ja viel zu gering eingeschätzt. Wie so eine Perle, die wir haben und stellen plötzlich fest, oh, das Collier, wo die Perle drin ist, ist ja super. Ist ja viel größer, viel besser. Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in so eine Perle. Wir haben diesen Vers ja jetzt gehört. Rufen mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und manchmal hört man an der Stelle schon auf und lässt sogar den letzten Teil noch weg. Und du sollst mich preisen, wo auch quasi die Anforderung Gottes da ist. Ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses Collier, was quasi mit diesem Vers endet. Ich möchte euch Mut machen, ganze Teile der Bibel zu lesen, nicht nur solche Einzelteile sich rauszupicken, sondern wirklich die Bibel komplett zu lesen. Gott hat uns ein Handbuch gegeben für unser Leben und erwartet eigentlich, dass wir es auch komplett lesen. Ich möchte euch einladen, ich möchte euch Mut machen. Aber steigen wir mal ein in diesen Psalm 50. Das ist ein Psalm von Asaf. Asaf war ein Levit zur Zeit Davids, der als Sänger und Musiker eingesetzt war. Und in interessanter Weise, weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, mir ist es auch eigentlich erst später aufgefallen, das ist gar nicht ein Psalm, wo der Asaf zu Gott betet. Oder an der Psalm kennen wir von David. Gar nicht mal ein Reden eines Menschen zu Gott, ein Gebet oder ein Lied oder ein Reden über Gott, sondern in dem Psalm redet Gott. Ich weiß nicht, ob den kompletten Psalm durch oder mindestens mal den Großteil dieses Psalmes, da redet Gott zu den Menschen. Und dieser Psalm, diese ersten Verse, die kann man sich sehr gut vorstellen, da kann man sich hineinversetzen, wenn man denkt, wir befinden uns jetzt in einem Gerichtssaal. Wir befinden uns in einem Gerichtssaal. Bild vor Augen, manchmal gibt es in diesen solchen Fernsehsendungen, in Serien oder in Filmen, gibt es so dieses Bild von so einem würdigen Gerichtssaal, hohe Räume, vertäfelt, super schön, wunderschön. Und sowas kann man sich da vorstellen. Wir beginnen mal damit, dass wir uns in diesen Gerichtssaal hineinbegeben, Flur entlanglaufen. So die ersten 2,5 Verse sind im Grunde genommen der Flur zu dem Gerichtssaal. Ein Psalm Asafs. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Und wenn ich das lese, denke ich, ja, was sagt er jetzt? Also ich würde eigentlich am Ende einen Doppelpunkt erwarten. Was ruft denn Gott der Welt zu? Und darum geht es hier gar nicht. Die wesentliche Aussage ist, Gott redet, Gott ruft, er ist der Aktive, er ist der Herr, der Mächtige, der uns Menschen begegnet. Er redet und ruft und ist hörbar und verständlich. Der ganzen Welt zu heißt allen Menschen, nicht nur einem Volk Israel, sondern auch uns. Ihm ist nicht egal, was auf der Erde passiert und ihm ist nicht egal, was in unserem Leben passiert. Das ist auch gut so. Ich muss mich konzentrieren, dass ich da hinten hingucke, wo ich sehe, was ihr seht. Der Vers 2, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. In der Schlachterübersetzung heißt dann, aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Oder aus dem Zion, dem schönsten aller Berge, erscheint Gott in strahlendem Glanz, wie es in der Hoffnung für alle heißt. Zion als der Ort der Gegenwart Gottes, der Ort der Anbetung. Das wäre nochmal ein eigenes Predigtthema. Was bedeutet das denn? Was haben wir denn heute damit zu tun? Aber das war schon zu Davids Zeiten und zur Zeit von Asaf war das etwas Besonderes, dieser Berg Zion, die Stadt Davids. Und heute ist es für uns das Bild des himmlischen Jerusalems. Also der schönste Ort, den es geben kann, weil Jesus dort ist, schönster Herr Jesu. Dann geht es weiter, unser Gott kommt und schweiget nicht. Gott, der Herr, der große Gott, redet aus Zion, aus der Schönheit Vollendung. Muss das nicht wunderbar sein? Muss das nicht toll sein? So gehen wir jetzt mal gedanklich durch diesen Flur auf den Eingang zum Gerichtssaal zu. So, ach, wie schön hier. Stimmung. Und dann steht man vor der Tür und dann ist es plötzlich ein bisschen unerwartet. Dann heißt es, fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein gewaltiges Wetter. Oh. Die Tür bringt zum Ausdruck, dahinter passiert etwas, was vielleicht nicht so ganz schön ist. Das könnte ein unangenehmer Termin werden. Fressendes Feuer ist ein Bild fürs Gericht. Gewaltiges Wetter, ja, hier könnte es jetzt schon ein bisschen stürmisch werden. Was wird uns da begegnen? Und dann betreten wir den Gerichtssaal. Verse 4 bis 13, ich nehme erstmal bis Vers 7. Und hier in diesen Versen erscheint Gott in unterschiedlichen Funktionen. Gott nimmt gleich drei Rollen ein. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Vers 4 und Vers 6. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Das ist die erste Funktion, die Gott hier, die erste Rolle sozusagen, die Gott in dieser Gerichtsverhandlung einnimmt, nämlich die des Richters. Und wenn Gott der Richter ist, dann wissen wir, dass er auf jeden Fall gerecht urteilen wird. Es geht um Gottes Gerechtigkeit. Und der Himmel selbst, wie es hier heißt, wird es verkünden. Und die zweite Rolle, die Gott hier einnimmt, ist die des Gerichtsdieners. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Also Gott selbst holt quasi den Angeklagten in den Gerichtssaal rein. Und hier sehen wir schon den Angeklagten, das ist nämlich Gottes Volk. Das hat am Berg Sinai, beim Auszug aus Ägypten, hat das einen Bund mit Gott geschlossen. Und die Opfer waren damals einfach das Siegel, die Unterschrift unter diesem Bund. Und die dritte Funktion, Gott selbst ist der Kronzeuge. Höre mein Volk, lass mich reden, Israel. Ich will wieder dich zeugen. Ich bin der Zeuge, sagt Gott. Gott ist quasi der Kronzeuge. Und wenn Gott ein Zeuge ist, dann ist das wahr, was er sagt. Das macht es halt noch ein bisschen deutlicher. Und ich habe es ja schon gesagt, der Angeklagte ist jetzt auch da, nämlich das Volk Gottes. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. In Vers 4, in Vers 5, versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und Vers 7, höre mein Volk, lass mich reden. Israel, ich will wieder dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Jetzt sind wir alle versammelt im Gerichtssaal. Jetzt stellt sich die Frage, was ist denn die Anklage? Was wirft Gott dem Volk vor? Nun, das finden wir nicht so ganz direkt, sondern das finden wir so indirekt in den nächsten Versen. Da heißt es, nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer immer vor mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Nun, was ist die Anklage? Die Anklage ist nicht, dass das Volk Israel Gott keine Opfer mehr bringt. Das machen sie. Aber sie machen so ein bisschen mit der falschen Einstellung. So als Wort würde Gott ihre Opfer benötigen. Wo wenn wir Gott nichts geben, na, dann hat er nichts. Gott braucht unser Opfer. Wenn wir Gott nichts geben, dann hat er am Ende noch Hunger und Durst. Ich meine, so sagen sie es nicht, aber so ein bisschen kommt das quasi durch. Gott braucht unsere Opfer. Ach, wie gut, dass er unsere Opfertiere hat. Wie gut, dass wir Gott etwas geben. Wie gut, dass wir Gott mit unserem Gottesdienst einen Gefallen tun. Und ihr merkt schon ein bisschen, wie schnell man aus der Zeit von Asaf ins 21. Jahrhundert gekommen ist. wo wir auch vielleicht manchmal in der Gefahr stehen, so oder ähnlich zu denken. Wir würden das nicht formulieren. Wir würden das nicht bewusst so sagen. Aber manchmal müssen wir uns vielleicht dabei ertappen, dass wir irgendwie so denken. Und Gott erklärt, warum diese Einstellung falsch ist. Er weist sein Volk zurecht. Und diese Beweisführung fängt schon an mit dem Ende von Vers 7. Ich, Gott, bin dein Gott. Also ich bin doch kein Mensch. Hast du nicht den Unterschied zwischen einem Gott und Menschen begriffen? Und dann, er stellt zwei Dinge klar. Das erste, mir gehört alles. Und das zweite, mir fehlt nichts. Mir gehört doch schon alles. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke von deinen Ställen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen. Denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Ich habe doch alles geschaffen. Es sind doch alles meine Tiere. Die Tiere im Wald und sicherlich auch in der Luft und im Meer, das sind doch meine Tiere, sagt Gott. Die gehören doch mir. Auch wenn du die Tiere weidest, sind es eigentlich meine Tiere. Und ich habe sie nicht nur geschaffen, sondern ich kenne sie auch alle. Die Tiere auf dem Feld, die Vögel im Himmel, nicht nur den Spatz und die Taube, sondern den Spatz Peter und den Spatz Karl. Und die Taube Frieda, die kenne ich alle. Und auch den Regenwurm Robert, den der Spatz Peter gerade gefressen hat. Und ich kenne auch jeden Mikroorganismus, den der Regenwurm Robert, den der Spatz Peter gerade gefressen hat, vorher gefressen hat. Gott weiß das doch alles und ihm gehört doch alles. Jesus sagt mal in Matthäus 10, verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Gott kennt alle Tiere und ihm gehören alle Tiere. Wenn er Hunger hätte, müsste er doch nicht warten, bis Israel ihm ein Opfer bringt. Und übrigens, Gott ist nie hungrig. Gott muss nichts essen. Meinst du, dass ich Fleisch von Tieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Wenn wir Hunger und Durst haben, ist das die Folge einer Mangelerscheinung. Uns fehlt dann etwas. Wir müssen Essen, Nahrung, Getränke zu uns nehmen, um unseren Energiehaushalt aufzuführen, um uns Proteine, Eiweiß und sonstige Dinge zuzuführen. Aber Gott braucht das nicht. Er muss nicht die Energie von irgendwoher aufnehmen. Er ist die Quelle der Energie. In der Apostelgeschichte 17 heißt es mal, Gott, der die Himmel gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selbst selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Also Fazit, das Problem ist nicht das Opfer, sondern die Einstellung dahinter. Israel sollte nie ein Opfer bringen, um Gott irgendwie zufriedenzustellen, um ihm einen Gefallen zu tun, ihm etwas zu geben. Denn Gott gehört auch schon alles. Und er braucht das nicht. Er braucht es wirklich nicht. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir mit Gott umgehen. So als würden wir manchmal Gott einen Gefallen tun. Vielleicht in der Art und Weise, wie wir in der Gemeinde mitarbeiten. Wie wir mit dem umgehen, mit den Gaben umgehen, die er uns anvertraut hat. Aber vielleicht auch ganz privat, wie wir mit dem, was Gott uns sonst noch anvertraut hat, umgehen. Also mit nicht nur hier am Sonntag im Gottesdienst, da kriegt man das ja vielleicht noch schön hin, aber auch am Montag, wenn er, was weiß ich, nach Bad Oberndorf in Rewe fährt und da Geld ausgibt. Auch immer mit dem Bewusstsein, eigentlich gehört es Gott. Eigentlich ist es sein Eigentum. Ich verwalte es nur. Und ich will das gut verwalten. Ich glaube, manchmal würde uns das gut tun, wenn wir das einfach so ins Bewusstsein nehmen würden. Wir sind nicht Besitzer, sondern Verwalter. Und wir sollten nie mit dem Gedanken daran gehen, Wir haben etwas, was Gott nicht hat, was wir ihm geben können. Wie gut, dass er mich in seinem Team hat. Ich glaube, wir machen das, wie gesagt, oft eher so im Unterbewusstsein, als hätten wir einen Anspruch darauf, dass Gott sich bei uns bedankt. Aber was sagt denn Gott zur Korrektur, zum Ergebnis? Und das ist schön bei diesem Psalm, dass Gott jetzt nicht sagt, hier so und jetzt, das ist die Anklage, habt ihr was vorzubringen? Nein, also richte ich euch, spreche ich das Urteil. Hier in diesem Psalm gibt Gott quasi nochmal eine Chance. Er sagt, wie die Korrektur aussieht, wie er es gerne hätte von den Israeliten und auch von uns, so wie es richtig ist. Jetzt komme ich zu dem Thema, wie können wir Gott beleidigen? Und das ist tatsächlich ein Thema, was ich jetzt nicht deswegen in Anführungszeichen gesetzt hätte, weil ich das Gegenteil meine, sondern ich meine es tatsächlich so. Beleidigen wir nicht manchmal Gott? Ich will es erklären. Gott gibt in diesem Psalm Hilfestellung, wie wir es denn richtig machen sollen. Jetzt stelle ich das mal hier runter. Stell's mal runter, weil das Glas auf der schiefen Ebene da so ein bisschen physikalische Probleme hat. Gott gibt die Korrektur in der dreifachen Form. Er sagt, jetzt kommen wir zu diesen Versen, die wir besser kennen. Opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not. Opfere Gott Dank, sei dankbar. Sei dankbar für das, was Gott dir gibt. Sei dankbar, auch wenn es nicht immer genau das ist, was du haben möchtest. Und ihr kennt das hier in Köffelbach und wir kennen es in Laufdorf auch. Wenn man die Geschwister vor Augen hat, dann gibt es da Geschwister, und vielleicht sind wir es manchmal selbst, die haben nicht genau das, die sind nicht immer hier im Himmel hoch jauchzend. Und es geht einem selbst auch nicht immer so. Aber wir wissen, dass Gott das, was er uns gibt, gut gibt, dass er es gut mit uns meint. Und er möchte, dass wir voller Vertrauen von ihm das in Anspruch nehmen, dass wir ihm dafür danken. Denn alles, was wir Gott geben können, ist ja nur das, was er uns vorher gegeben hat. Und wenn wir ihm etwas geben, sagen wir gerne auch Danke. Paulus schreibt es mal an die Philipper: Gott ist, der in euch birgt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott gibt uns nicht nur Dinge und fordert uns zu etwas auf, sondern er hilft uns auch dabei. Er gibt auch die Kraft, das zu tun. Wir dürfen den Einsatz in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz, zu Hause, wir dürfen den Einsatz bringen, aber in dem Bewusstsein, dass wir Gott keinen Gefallen tun. Gott gibt uns Dinge und wir setzen sie ein für Gott. Und wir sind dankbar. Dank und Anbetung ist das Opfer, was Gott wirklich gefällt. Wie beleidigen wir Gott, wenn wir ihm nicht danken? Wir beleidigen Gott, wenn wir nicht dankbar sind. Dann bezahle dem Höchsten deine Gelübde oder erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Das ist so ein Thema, was vielleicht so ein bisschen fremd ist. Ich weiß nicht, wie euch es geht. Was ist ein Gelübde? Ein Gelübde ist ein Versprechen und David drückt es mal, ich glaube, es ist David, im Psalm 66 so aus: Darum will ich in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen, wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. Also ein Gelübde ist ein Versprechen, das ich Gott in einer bestimmten Situation gegeben habe. Herr, wenn du mich hier rausbringst, dann will ich dies oder jenes tun oder geben oder was auch immer. Also ein Versprechen, was wir Gott gemacht haben, weil wir in einer Notsituation sind. Gott fordert uns nicht auf, dass wir das tun sollen, so eins pro Jahr oder pro Monat oder sonst was, hier Halskarte. Gott fordert uns nicht auf, das zu tun. Aber wenn wir ein Gelübde geben, dann erwartet er, dass wir es auch einhalten. Womit beleidigen wir Gott, wenn wir unser Versprechen nicht einhalten? Vielleicht auch aus Angst vor Menschen, weil wir uns vor Menschen nicht, ich weiß nicht in welcher Situation, aber sagen wir mal, blamieren würden, wenn wir Gott etwas geben. Weil wir vielleicht etwas nicht haben, wenn wir es Gott zur Verfügung stellen. Deswegen kann man an der Stelle durchaus vorsichtig sein, dass man nicht leichtfertig etwas verspricht. Aber Gott erwartet, wenn wir ihm etwas versprechen, dass wir es einhalten. Wir beleidigen Gott, wenn wir unser Versprechen ihm gegenüber nicht einhalten. Und der dritte Bereich: Ruf mich an in der Not. Vielleicht sollte man es besser so formulieren: Rufe mich an in der Not. Rufe mich an in der Not. Gott hat unendliche Ressourcen. Ihm gehört alles. Er braucht von uns nichts. Er hat unendliche Mittel. Und das bringt der Psalm ja zum Ausdruck. Deswegen sagt er: Ruf mich doch an, wenn du Not hast. Und nicht erst als letzten Ausweg. So nach dem Motto: Ich habe alles probiert und alles gemacht, jetzt hilft nur noch Beten. Und ich habe selbst schon erlebt, dass es gut ist, wenn man nicht wartet bis zum Schluss, sondern damit beginnt, dass man Gott anruft. Manchmal wird dieser Psalm 50,15 als Notrufnummer bezeichnet. Die Notrufnummer Gottes 50,15, weil das Psalm 50, Vers 15 ist. Ich finde das eigentlich schade, denn es sollte nicht die Notrufnummer sein, sondern die erste Anlaufstelle. Gott spricht mal in Jeremia, kann man das lesen, Vers Kapitel 32, Vers 40 und 41. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun, und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Und ich will sie in diesem Lande einpflanzen in beständiger Treue von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Natürlich eine Verheißung an Israel, aber bringt zum Ausdruck, wie gut es Gott mit uns meint. Er will uns Gutes geben. Und wir sind manchmal so dumm, probieren es doch selbst. Wir beleidigen Gott, wenn wir ihn nicht bitten und anrufen. Und wir beleidigen ihn, wenn wir ihn erst anrufen, wenn wir selbst nicht mehr weiter wissen. Wir kommen alle in Schwierigkeiten. Es gibt Nöte. Das ist so mit in unserem Leben. Aber wir sollen und wir dürfen sie Gott bringen. Wir dürfen sie Gott bringen, auch schon am Anfang, als erste Anlaufstelle. Interessant ist, wenn man diese drei Teile mal gegenüberstellt und guckt, wie die Personalpronomen sind, also wie die Grammatik hier ist. Da heißt es beim ersten: Opfere Gott Dank, Gott in der dritten Person. Bezahle dem Höchsten, also immer noch der Höchste, die dritte Person. Und beim dritten heißt es: Rufe mich an. Da ist Gott in der ersten Person. Rufe mich an. Das dürfen wir machen, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben. Und wir dürfen eine Beziehung zu Gott haben. Was ist das ein Vorrecht? Was ist das ein Gewinn? Wir haben einen großen Gott und er ist uns nicht fern. Und was ist das Ziel? So will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Das finde ich so toll. Gott will zwei Dinge: die Hilfe für uns und die Ehre für sich selbst. Die Hilfe ist vielleicht manchmal anders, als wir uns das vorstellen oder als wir uns das im ersten Moment wünschen würden. Aber er gibt uns Hilfe. Und er gibt uns eine Hilfe, die vielleicht besser ist als das, was wir uns vorstellen. Und er möchte die Ehre dafür haben. Wir bekommen die Rettung, er die Anbetung. Wir bekommen Hilfe, er wird geehrt. Der Gott, dem alles gehört, der nie einen Mangel hat, der uns nicht braucht, will uns so viel schenken. Im Beruf würde man sowas eine Win-Win-Situation nennen. Wisst ihr, was das ist? Eine Win-Win-Situation. Beide Seiten gewinnen. Wir dürfen von Gott so viel erwarten und er will uns so viel schenken. Und er möchte geehrt werden. Das dürfen wir, wir dürfen ihm die Ehre geben dafür. Deswegen lohnt es sich tatsächlich, diese zwei Verse auch auswendig zu können, auch wenn sie jetzt am Ende eines längeren Abschnitts stehen. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Könnt ihr schon auswendig? Wenn nicht, lernt es auswendig, es lohnt sich. Ich möchte zum Schluss das nochmal so kurz zusammenfassen, was wir mitnehmen können. Mach Gott nie klein in deinen Augen und in deinem Denken. Er ist Gott, er braucht nichts, ihm fehlt nichts. Er ist selbst die Quelle aller Energie, alles dessen, was wir brauchen. Er freut sich darüber, wenn er uns helfen kann. Ihm gehört alles und er gibt uns gerne. Und glaube seinem Versprechen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, ist keine Floskel bei Gott, sondern er kann das auch halten. Dann unser Teil, rufe Gott an. Wir dürfen und wir sollen zu Gott kommen und nicht erst dann, wenn es nur noch der Notnagel ist, nur noch die letzte Rettung, sondern als erste Anlaufstelle. Wir beleidigen Gott, wenn wir es nicht machen. Deswegen ist das Beten so wichtig. Und das vierte, halte deine Versprechen an Gott. Wie gesagt, Gott fordert uns nicht auf, dass wir das tun, aber wenn wir Gott ein Versprechen geben, dann erwartet er auch, dass wir es halten. Und ehre Gott in allem. Das ist das größte Ziel, das wir verfolgen dürfen, dass wir Gott die Ehre geben. Gott hat so viel Gutes, was er uns geben will, aber er möchte unseren Dank, unsere Anbetung. Ihm steht die Ehre zu und ihm wollen wir sie geben. Oder, wie es der letzte Vers in diesem Psalm sagt, der Psalm geht tatsächlich noch ein bisschen weiter. Ganz am Ende heißt es dann, auch noch mal ein bekannter Vers, wer Dank opfert, der preist mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Amen. Ich möchte zum Schluss noch beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, du bist so groß und so ja, mächtig und so großartig. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen in all den Dingen, die uns bewegen. Danke, Herr, dass wir dich anbeten dürfen und dass wir mit dir leben dürfen, dass wir von dir alles erwarten dürfen. Herr, vergib uns, wo wir so oft auf uns selbst blicken, auf das, was wir können oder eben auf das, was wir nicht können. Und dass wir so spät die Idee kommen, mit dir darüber zu reden. Hilf uns, dass wir das daraus lernen. Hilf uns, dass wir es mit in den Alltag nehmen. Danke, dass du groß und mächtig bist. Wir beten dich an. Amen.